ARD Sounds.
MDR Kultur trifft Menschen von hier.
Mit Autor und Publizist Marco Martin. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo.
Hey you, you sometimes don't know where I belong. Hey you, give me goosebumps and I miss home. Hey you, texting me and I losing my mind. Only know what I can't get, seems so silly, so I double check.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Ihr Name?
Marco Martin.
Wo sind Sie geboren?
Burgstedt in Sachsen.
Was ist Ihre Profession, Herr Martin?
Schriftsteller.
Und was treibt Sie an?
Neugier und Daseinsdankbarkeit.
Herr Martin, wo fühlen Sie sich zu Hause?
An vielerlei Orten, am stärksten allerdings in Tel Aviv.
Haben Sie da auch Ihren ständigen Wohnsitz?
Nein, das kann ich mir finanziell nicht leisten. Ich bin wohnhaft in Berlin-Reinickendorf.
Aha, okay. Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Als Kindheitserinnerung aus dem Westradio, und zwar Bonnie Tyler's Lost in France.
Das klingt sehr gut. Trauern Sie gerade noch um Bonnie Tyler?
Ja, wobei auch da die Dankbarkeit überwiegt angesichts so vieler Songs, die sie uns allen geschenkt hat.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Sergio Ramirez aktueller Erzählband Jetzt bist du nicht mehr bei mir.
Können Sie kurz sagen, worum es geht?
Ja, das ist ein Erzählband des ehemaligen nicaraguanischen Vizepräsidenten, der schon vor 30 Jahren mit dem autoritären Daniel Ortega gebrochen hat. Und der Erzählband beschreibt das Nicaragua von heute, das auf dem Weg ist oder nicht auf dem Weg ist, sondern sich zurückentwickelt hat in eine Diktatur, von einem hoffnungsvollen Land zurück in eine Diktatur. Und Sergio Ramirez, den ich jetzt vor 2 Wochen in Madrid getroffen habe, ist jetzt mit 84 Jahren vom Regime zwangsausgebürgert worden, zusammen mit seiner Frau. Und er schreibt allerdings weiter, und das ist auch das, was man von Literatur erwarten kann, Zeugnis zu geben über das, was die Herrschenden nicht gern lesen.
Und Sie beiden hatten Zeit, füreinander ins Gespräch zu kommen?
Ja, wir kennen uns seit über 20 Jahren. Wir haben uns beim PEN-Kongress kennengelernt in Berlin und wir waren sofort ein Herz und eine Seele, wobei mich auch ungeheuer fasziniert hat, dieser Erkenntnisprozess von jemandem, der mal Vizepräsident war und den ich als DDR-Kind in den Zeitungen gesehen habe, als er da im Kampftrillig neben Fidel Castro und Honecker stand und im Hintergrund das idiotische Grinsen von Egon Krenz, und wie sich so jemand zu einem Schriftsteller zurückentwickelt und gleichzeitig weiterentwickelt und seinen Erkenntnisprozess ganz transparent macht, Irrtum eingeschlossen und in einer großen Ehrlichkeit, und das ringt mir natürlich eine ungeheure Achtung ab.
Herr Martin, wie beginnt Ihr Tag?
Also eigentlich ganz simpel mit Duschen, Frühstück und Lektüre der Frankfurter Allgemeinen.
Digital oder haptisch?
Haptisch. Ich muss das in der Hand haben, das Papier muss knistern und ich muss dann auch sehen, wenn ich eine Seite vor mir habe, was ich lese, und nicht irgendwie durch Scrollen Zeit verlieren.
Sie sind kein Freund des Digitalen. Sie brauchen eine haptische Zeitung vor sich, weil man es besser nachfühlt, weil man es besser abspeichert. Womit ist das in Verbindung?
Beides. Ja. Gehirnforscher haben ja herausgefunden, dass der Akt des Seitenumdrehens beim Lesen etwas im Gehirn macht, dass es eben tatsächlich dann besser abgespeichert ist. Und man auch, wenn man eine Seite vor sich hat, man dann diagonal schauen kann, welchen Artikel liest man und welchen spart man sich.
Sie haben mir jetzt gerade kurz vor der Sendung gesagt, Sie kommen gerade aus Tel Aviv zurück.
Ja.
Sie sind jetzt schon zum zweiten Mal in diesem Jahr in Tel Aviv gewesen. Was war jetzt dieses Mal der Kernpunkt dieser Reise?
Also es ist jedes Mal seit 1991, fast jeden Sommer, Neigung und Pflicht, dass ein Schriftsteller über das, was er erlebt, schreiben muss, ist ja klar. Wenn aus einem Erlebnis eine Erfahrung wird, dann wird daraus Literatur, aber natürlich nicht immer Belletristik und nicht immer Erzählung, sondern mitunter dann auch politische Literatur, eine Reportage. In diesem Fall war es für das Periodikum Internationale Politik eine Momentaufnahme über die Situation in Israel jetzt 2 Monate vor der wichtigen Parlamentswahl im Oktober.
Sie hatten in einem Ihrer Bücher geschrieben, dass Sie die Regierung in Israel sehen auf einem Kurs in Richtung Viktor Orban-Projekt. Glauben Sie aber, dass diese Wahlen ordentlich und fair ablaufen werden?
Ja, natürlich. Die Institutionen, was Wahlen betrifft, sind transparent. Was der Angriff der Regierung auf eine andere Institution, nämlich auf den obersten Gerichtshof betrifft, ist es natürlich viel dramatischer, wenn das heilige Prinzip der Gewaltenteilung, was wir in der Demokratie brauchen, dass sich die Mächte gegenseitig kontrollieren, wenn das geschleift wird, da ist große Gefahr im Verzug. Aber Israel ist, ich spreche von Kern-Israel, nicht die besetzten Gebiete, sondern Kern-Israel ist immer eine Debattendemokratie gewesen, ist immer ein Land gewesen, wo sich Menschen nicht haben einschüchtern lassen und wo Regierungskritik quasi die Alltagsbeschäftigung eines jeden Israelis ist. Und deshalb finde ich es auch immer sehr putzig, wenn aus deutscher Distanz aus tausenden Kilometern Entfernung dann der Zeigefinger gehoben wird und man sagt, Israel muss jetzt. Ich glaube, die lebendige Zivilgesellschaft in Israel, die es auch geschafft hat, mitten im Gaza-Krieg weiter gegen die Regierung auf die Straße zu gehen, zu Hunderttausenden, ist schon wach genug. Da sollte sich, glaube ich, das belehrende Deutschland eher darum kümmern, was hierzulande an Autoritärem droht.
Sie waren dieses Jahr schon einmal in Tel Aviv und haben dort über den ersten Christopher Street Day nach dem Massaker der Hamas geschrieben, gesprochen, recherchiert. Was ist Ihnen da für ein Christopher Street Day begegnet?
ja, ein Christopher Street, der ein Gay Bride im Sinne von Donna Summers, I Will Survive, ein Lächeln unter Tränen, ein Trotzdem und Dennoch. Einer meiner Freunde hat das Massaker der Hamas auf dem Nova-Festival nur deshalb überlebt, weil er arabisch aussieht, weil seine Vorfahren zu den 800.000 Juden gehören, die nach der Staatsgründung Israels aus den arabischen Ländern vertrieben wurden. In seinem Fall, was die Urgroßeltern betrifft, aus Libyen und dem Irak, sodass er auf diesem Festival nicht aufgefallen ist. Und als er mir diese Geschichte erzählt hat, nach dem Massaker und jetzt bei meinem Aufenthalt nochmal darauf zurückgekommen ist, habe ich ihn gefragt, ich sage, aber wie war das? Die Hamas-Leute waren doch bewaffnet, die hatten doch Uniform, die hätten doch sehen müssen, dass du keiner von diesen Uniformierten bist. Er sagt, ja, das war die erste Phase, wo die Hamas-Terroristen als Uniformierte eingefallen sind und angefangen haben zu schlachten, hat er sich verstecken können. Und dann kam die zweite Phase, dann kamen die sogenannten Zivilisten aus Gaza. Einfache Leute, sozusagen der sogenannte kleine Mann auf der Straße, der auch mitmachen wollte beim Vergewaltigen und Schlachten. Und in diese Masse der reinströmenden Zivilisten aus Gaza, in die Masse der Mörder, muss man sagen, hat er sich gemischt und sich dann immer weiter nach draußen bewegt, bis er dann Zuflucht in einer Mulde gefunden hat am Rande eines Waldstücks, wo er dann am Abend dieses endlosen 7. Oktober 2023 dann von Streitkräften, Einheit der israelischen Armee, aufgespürt wurde. Aber als dann die Scheinwerfer kamen und per Lautsprecher zu hören war, hier ist die israelische Armee, hat er zurückgerufen, nicht schießen, ich sehe aus wie ein Araber. Mhm. Wo man ihn dann gefragt hat, ob er sich an etwas besonders Spezielles erinnern konnte. Und er hat sich dann an einen Dialog in einer israelischen Sitcom schnell erinnert.
Ach, okay,
ja, man muss sich das vorstellen. Man wird Zeuge von Massenmord und er ist dann am Abend noch weiter, um nicht sozusagen friendly fired zu bekommen, muss als die Gehirnzellen noch dahingehend pushen, dass man sich noch an einen Joke aus einer Sitcom erinnert.
Ja.
Und ich habe ihn gefragt, ob er psychologische Hilfe in Anspruch genommen hat. Er sagte, nein, er schafft es schon allein.
Mhm.
Und das ist jetzt eine Geschichte. Eine Geschichte,
Von vielen, die Sie in einem Buch auch zusammengetragen haben, jedenfalls auch nur einige. Und es geschieht jetzt jüdisches Leben nach dem 7. Oktober im Tropensachbuch. Der diesjährige CSD in Berlin, der musste ja abgebrochen werden. Da ist ein islamistisch motivierter Täter mit einem Transporter in eine Menschenmenge gefahren. Eine Frau wurde getötet, viele Personen wurden verletzt. Jetzt haben Sie die Erzählungen, die natürlich auf einem völlig anderen Stern sind, aus Tel Aviv in sich aufgenommen. Und jetzt sehen Sie also, wie sowas in Berlin passiert. Waren Sie an diesem Tag da?
Ich war an diesem Tag nicht da. Ich hatte eine Lesung in Kühlungsborn vom PEN. Und ich muss sagen, es ist natürlich eindeutig, der Islamismus ist eine weltweite Gefahr. Es ist aber nicht die einzige Gefahr. Ich kann mich sehr gut erinnern, letztes Jahr die Fernsehbilder vom CSD in Bautzen, wo diesen freundlichen jungen Männern und Frauen eine Horte kahlrasierter entgegenstand, kaum durch einen Polizeikordon von den freundlichen Demonstranten geschützt, die ihre Fäuste hoben und schrien Ost, Ost, Ostdeutschland. Mhm. Ich muss sagen, wer vom Rechtsradikalismus nicht sprechen will, soll vom Islamismus schweigen. Umgekehrt gilt das Gleiche. Wer nur den Rechtsradikalismus im Blick hat und vom Islamismus schweigt bzw. das abwiegelt, muss sich auch den Vorwurf gefallen lassen, partiell heuchlerisch zu sein. Mhm. Beides gehört zusammen.
Mhm. Sie haben nach dem 7. Oktober 23 in Berlin auch Gespräche über Antisemitismus in Berlin, in unseren Breiten hier geführt. Und zwar mit Betroffenen, mit Müttern, die ihren Kindern gesagt haben, sprecht nicht mehr Hebräisch auf den Straßen. Was hat sich da für Sie für ein Bild ergeben? Gibt es da harte Fronten?
Es gibt eine große Einsamkeitserfahrung von meinen Freunden und Freundinnen, Israelis, die in Berlin leben, Juden und Jüdinnen. Und im Übrigen auch nicht nur gegenüber denen, die jetzt aus arabischen Ländern kommen und dann, wenn sie Hebräisch hören, aggressiv sind, obwohl das auch nicht alle sind, aber dann schon ein signifikanter Prozentsatz, sondern eben auch im deutschen Milieu, dass meine Freunde, die sich als links progressiv verstanden haben und immer noch verstehen, sich plötzlich sehr einsam gefühlt haben angesichts einer, ich würde mal sagen, einer Wohlfühllinken, die in ihrem Kampf, in ihrem wichtigen Kampf gegen Rechtsradikalismus und Rassismus den Kampf gegen den Antisemitismus ein bisschen vergisst. Was heißt bisschen vergisst? Das ist auch jetzt schon ein Euphemismus, den einfach nicht führen will. Und dann kommen diese Sachen von, es gibt einen Kontext, dieses Ja-Aber und das Aufrechnen von Opfern. Und diese Israelis, die links sind, die Netanjahu-Kritiker sind oder deutsche Juden, die sich natürlich auch progressiv situieren, sind plötzlich von denen, wo sie dachten, das sind meine Leute, absolut in den Stich gelassen worden.
Ja. Dabei könnten die im Grunde gemeinsam auf Demos gegen etwa vielleicht die israelische Regierung stehen.
Ja, natürlich. Ja. Aber in dem Fall, wo das größte Massaker seit dem Holocaust verübt wurde, war von progressiver Seite sehr viel Schweigen zu hören, beziehungsweise dann schon am nächsten Tag Schuldzuweisung. Da hatte der israelische Angriff auf Gaza noch nicht einmal begonnen. Mhm. Und solche Erfahrungen, dass man wieder zurückgeworfen wird auf die urjüdische Erfahrung des Außenvorseins, prägt natürlich Menschen ungemein. Und ich bin zutiefst dankbar, dass meine Freunde und Freundinnen das Vertrauen gehabt haben, mit mir darüber zu sprechen. Nicht in einer Interviewsituation, sondern in Gesprächen, woraus dann dieses Buch Und es geschieht jetzt, jüdisches Leben nach dem 7. Oktober geworden ist.
Würden Sie uns daraus eine Passage vorlesen?
Ja, ich würde eine kurze Passage lesen. Wenn sie zu lang ist, geben Sie Bescheid. Eine Passage aus dem Sommer 2024, das Jahr danach in Tel Aviv. Be prepared. Brace yourself, hatte Dana am Telefon gesagt, doch hatte es weder alarmistisch noch warnend geklungen, eher wie eine Selbstverständlichkeit. Wenn schon wir und mit uns die allermeisten hier im Land versuchen, gefasst zu sein, dann, wie die Eltern und die Umstehenden unten am Strand, sehen von ihren orangefarbenen Plastikstühlen und unter dem Schatten der Sonnenschirme den Kleinen beim Buddeln im Sand zu. Irgendwer hat sein Handy auf laut gestellt und so kräuseln sich die sanft melancholischen Lieder von Shlomo Arzi hinein in die Sommerluft, vermischt mit den Geräuschen der zu Gischt werdenden Wellen, vereinzelten Juchzern, halblaut geführten Gesprächen über Hamazaf, die gegenwärtige Situation. Und die kleinen Buddeln haben dort, wo der Sand eine glatte spiegelnde Fläche ist, mit Schäufelchen ein Loch gegraben und einen Meter weiter ein zweites. Und schon werden die beiden Löcher runter und tiefer. Ausgestreckte Kinderärmchen, die kleinen Körbe, bäuschlings auf dem Strand ausgestreckt, greifen hinein und schaufeln, kippen die Sandhäufchen hinter sich in Richtung der Erwachsenen, die in ihre Gespräche vertieft sind. Als ich vom Schwimmen zurückkomme, sind aus den Löchern zwei Tunneleingänge geworden, doch soeben hat die feuchte Erde nachgegeben, das Konstrukt ist eingestürzt. Die entmutigten, im Sonnenlicht plötzlich unendlich alt erscheinenden Gesichter der Kinder. Die Erwachsenen, von ihren Strandstühlen zu den Kleinen eilend und einander dabei im Flüsterton etwas zuraunend. Vielleicht Selbstvorwürfe, bis eben nicht genauer hingeschaut zu haben, vielleicht auch Ratschläge, was zu tun ist, ach schaff, jetzt. Kein Weinen, das zu trösten wäre, kein Schelten und auch kein nervöses Lachen, nur diese plötzliche Stille inmitten all der Strandgeräusche, die sich jetzt ebenfalls zurückzuziehen scheinen, wie von einem Trichter eingesaugt, wie aus einem Tunnelloch, wo an diesem Sommertag noch immer in Gaza Dutzende Israelis gefangen gehalten werden. Bis einer der Väter hier am Strand in Tel Aviv in die Hocke geht, nach einer der Schaufeln greift, sich mit panischem Blick umschaut, aber da kommen auch schon die anderen Erwachsenen, dazu reden mit ruhigen Stimmen auf die noch immer schockstarren Kleinen ein, locken sie sanft von den eingestürzten Miniaturtunneln hinweg. Kadima, vorwärts, bauen wir etwas anderes, eine lustige Strandburg. Das wird schön. Und die innere Stimme, die wissen will, was mit den palästinensischen Kindern geschieht, nicht einmal 100 Kilometer weiter südlich und ebenfalls jetzt, ach schaff, nicht als Tribut an irgendeinen Whataboutismen, nicht als kritische Selbstberuhigung, sondern als Echo mitgehörter Gespräche auf Englisch hier am Strand und anderswo. Ja, und nun? Die Vernunft sagt, alle diese Kinder im Gazastreifen wären noch am Leben, hätte es den 7. Oktober nicht gegeben. Würde die Hamas kapitulieren, wäre sie doch zumindest bereit, ihr gigantisch weitläufiges Tunnelsystem für eben diese Kinder und deren Mütter und für alle anderen vulnerablen Zivilisten zu öffnen, anstatt nur sich selbst zu schützen, die immensen gehorteten Lebensmittel und Energievorräte allein aufzubrauchen und neue Angriffe zu planen. Die Vernunft weiß, dass gerade das Gegenteil, die Logik der Hamas bestimmt. Je mehr Zivilopfer, desto besser für die eigene Reputation und das Standing im Wettbewerb der Islamisten. Vor allem aber, desto größer der moralische Schaden für Israel. Das historische Bewusstsein sagt, ohne Warschau, Rotterdam und Coventry, kein Dresden, kein brennendes Hamburg, Köln, Frankfurt, Berlin. Das historische Bewusstsein weiß sogar, Bombenholocaust als eine der Lieblingsvokabeln der alten und neuen Nazis, um die Primärverbrechen, die Deutschland begangen hatte, durch infame Parallelisierungen den Alliierten anzuhängen. All das muss erinnert und gesagt werden. All das ist ebenso richtig wie Skepsis gegenüber jenen, die bei Demonstrationen außerhalb Israels die getöteten Kinder in Gaza zu Nummern triumphierender Anklagen machen oder gar zu Jokern in einem gezinkten Spiel. Und doch schockiert die Anzahl toter Kinder und anderer Unbeteiligter, die sich zuvor nicht ausgesucht hatten, im Gaza der Hamas existieren zu müssen. Doch wie gut, jetzt in Tel Aviv, jetzt in einer Stadt zu sein, in der trotz des 7. Oktobers auch dieses Bohrende und doch weiterhin präsent ist in Gesprächen und Überlegungen.
Der Schriftsteller Marco Martin hier bei MDR Kultur trifft. Ich würde vorschlagen, wir lassen diese Stelle jetzt mal ein bisschen sacken. Bonnie Tyler hören wir jetzt mit Lost in France.
I just stood there in the morning rain. I had
Bonnie Tyler mit einem Song aus den 70ern, Lost in France. Gewünscht hat ihn sich Marco Martin, er ist heute zu Gast bei MDR Kultur trifft. Freue mich sehr, dass Sie hier sind, Herr Martin. Was hat dieser Titel jetzt gerade so in Ihnen hervorgerufen?
Kindheitserinnerungen. Wenn ich gefragt werde, hattest du im Osten auch gute Kindheitserinnerungen? Da sage ich ja, natürlich. Westradio hören, Bayern 3, Rias Berlin, Aufschein einer ganz anderen Welt von Weite, Glamour, Erotik, Möglichkeiten, Sondersgleichen. Ob die sich dann alle erfüllen, ist dann gar nicht mal so wichtig. Man ist ja auch kein Buchhalter, sondern dass es diese Möglichkeiten gibt und dass sie zu erreichen ein lohnenswertes Ziel ist. Wenn man so tickt, ist das schon gar nicht mal schlecht.
Also Kindheitsgefühle. War dann diese Art von Musik wie so ein Heimatgefühl auch für Sie? Ich komme jetzt gleich auf diese Reihe vom Pennzentrum zu sprechen. Wenn Sie das hören, kommen da solche Gefühle?
Ja, und zwar Heimat im Plural. Wo alles Heimaten sein könnten, in diesem France, wo ich dann das Glück hatte, in Paris zu studieren und ein paar Jahre zu leben, Länder zu erreisen mit dem Rucksack, mit dem Interrail-Ticket, mit Geld, wo man immer schaute, reicht das jetzt noch für die nächsten Tage? Also das ganze Programm, ohne dass jetzt würde jetzt mal bewusst salopp sagen, irgendein verschissener Typ in uringelbem Brillengestell hinter einem Schreibtisch in einer DDR-Funktionärsbutze sitzt und sagt, Ihr Antrag wird abgelehnt. Ohne das. Andere Probleme, ja, Geld, Gesundheit, was auch immer, aber nicht die Anmaßung einer Staatspartei, die sagt, du darfst das nicht.
Jetzt vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin ist der Penn Berlin wieder unterwegs mit einer Veranstaltungsreihe auch in ganz Deutschland. Die heißt, ist das noch schon mein Land? Gespräche über Heimat. Im vergangenen Jahr hat die Reihe ja den Titel getragen, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Da waren Sie auch mit dabei als Gast auf dem Podium in Pirna. Und jetzt in diesem Jahr im Mai waren Sie im Theater Görlitz mit im Podium. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Was war das für Sie für einen Abend?
Das war hochinteressant. Auf der Bühne saß mit die Kulturdezernentin, die eine polnische Biografie hat und Görlitz zu ihrer Heimat gemacht hat, ohne ihren polnischen Geburtsort verleugnen zu müssen. Es war auf der Bühne eine große, ich würde sagen, ein großes Hinzufügen von Themen. Nicht entweder oder, sondern dieser Aspekt noch und jener Aspekt noch. Das war wunderbar. Auch die Fragen aus dem Publikum. Und nachdem wir dann von der Bühne runtergekommen sind, kam dann eben einer der notorischen und plaffte mich an, man kann ja hierzulande gar nichts mehr sagen. Wo ich dachte, gemessen an dem, was alles möglich ist und was man vielleicht auch möglich machen muss, um Diskurse auszuweiten, ist dieses Geplärr, man kann nicht mehr sagen, ich muss es jetzt nochmal sagen, an Blödheit nicht zu überbieten.
Naja, es ist halt erstmal ein Gefühl. Ich glaube, das muss man einfach erstmal so annehmen und dann eben auch weiterhin ins Gespräch kommen. Ich durfte so einen Abend auch moderieren in Weißenfels und habe das auch als sehr, sehr freien, offenen Abend erlebt, wo viele konträre Stimmen auch sich gemeldet haben. Ja. Und ich fand das sehr, sehr bereichernd. Also schon alleine auch diese Erfahrung zu machen, dass Menschen sie selber sein können. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass das Publikum es selbst war in allen heterogenen Einzelheiten, die dort vertreten waren. Habe ich sehr, sehr positiv in Erinnerung.
Und wie groß auch der Gesprächsbedarf ist.
Ja.
Und wie, zumindest habe ich das erlebt, wie freimachend es ist, in einer Atmosphäre von Zimmerlautstärke zu sprechen, ohne dass man von welcher Ideologie auch immer mit Ausrufezeichen, Sätzen vollgetextet wird, sondern mit Sätzen, die etwas in den Raum stellen und dann kann man etwas hinzufügen oder vielleicht auch korrigieren, aber in Zimmerlautstärke. Und ich glaube, gerade diese Zimmerlautstärke ist von allen Erwachsenen zu fordern, würde ich schon mal sagen. Ja.
Lassen Sie uns mal kurz auf Ihre Biografie schauen. Sie sind in Burgstedt in Sachsen geboren, 1970, und Ihre Eltern waren Zeugen Jehovas, haben sich aber in den 80er Jahren davon gelöst. Wie waren Sie darin eingebunden? Waren Sie da überhaupt drin eingebunden? Wie haben Sie das so erlebt? Dann auch das Lösen von dieser Gruppe.
Da bei Zeugen Jehovas die Erwachsenentaufe Usus ist, bin ich selbst nicht getauft worden. Meine Eltern haben sich dann aus religiösen Gründen gelöst. Und meine Abkehr von der Organisation war dann eher aus lebensweltlichen Gründen. Ich dachte, die Welt soll untergehen. Dann dachte ich mir, wird es eigentlich schon reichen, wenn die DDR untergeht, aber doch nicht die ganze Welt. Was allerdings geholfen hat, ist diese frühe Sozialisierung, die einen immun gemacht hat gegenüber den Einschüchterungsriten der Staatsgewalt. Ich war kein Pionier, das haben damals meine Eltern natürlich für mich entschieden, haben mich dann aber auch mir dadurch geholfen, später für mich zu entscheiden. Denn als ich dann mit 14 mit der Frage konfrontiert war, soll ich in die FDJ eintreten oder nicht, haben meine Eltern keinerlei Psychodruck ausgeübt, nichts Manipulatives, ich konnte selbst entscheiden. Und ich habe natürlich gesagt, ich möchte nicht dieses Blauhemd tragen, schon aus ästhetischem Ekel heraus. Und wenn man dann sozusagen diese innere Freiheit partiell mitgekriegt hat, wird man natürlich dann auch innerlich sehr hellhörig für das, was in der Sekte, in den Zeugen Jehovas selbst restriktiv ist. Wo ich dachte, mein Gott, ich habe jetzt eine innere Freiheit gegenüber diesem Staat, aber ich brauche jetzt diese religiöse Organisation nicht mehr, die mir dann sagt, was stattdessen angeblich die einzige errettende Wahrheit ist, sodass diese Trennung oder dieses Weggehen von dieser Organisation bei mir ohne großen seelischen Schmerz vorstatten gegangen ist.
Dennoch war ja der Freiheitsbegriff auch eine Verhandlungssache, denke ich mal. Also zu Zeiten der DDR, was eben einfach auch bedeutet, Sie durften nicht studieren.
Ich durfte auch kein Abitur machen, weil ich, wie gesagt, nicht in der FDJ war. Nach 10 Jahren Schule war dann finito.
Und Ihr Vater war sogar im Gefängnis auch schon zuvor. Wie war das in Ihrer Familie? Wurde da offen drüber gesprochen? Wurde offen über Staatskritik, über eben auch die Erfahrung Ihres Vaters gesprochen?
Ja, schon. Mein Vater ist abgeholt worden ein paar Wochen nach meiner Geburt im Herbst 1970 und kam dann nach anderthalb Jahren zurück. Und mir wurde dann später erzählt, wenn eben meine Mama mit dem Kinderwagen unterwegs war und die Nachbarn oder nicht die Nachbarn, die wussten das ja, andere Leute gefragt haben, na, wo ist denn dein Papa? Und dann habe ich immer gesagt, Papa Nast. Ich konnte nach K noch nicht aussprechen, der Papa im Knast. Ohne Scheu, ja. Das war nicht tabu besetzt. Das war allerdings aber auch nicht so, dass mein Vater irgendwie aufgrund dieser schrecklichen Erfahrung, die er zwischen seinem 20. und 22. Lebensjahr hat machen müssen, irgendwie verhärtet gewesen wäre. Er hat diese Knasterfahrungen geteilt, ohne dass ich irgendwie aufgewachsen wäre in einer emotionalen Dauerspannung im Sinne wir gegen die. Ich hatte eine sehr entspannte Kindheit und Jugend und das ist natürlich meinen Eltern zum großen Teil mit zu verdanken.
Das ist sicher eine Leistung, ja.
Absolut.
Das glaube ich. Sie sind 89 dann mit der Familie ausgewandert, wo es ja eigentlich schon fast geschafft war. Fast schon vorbei.
Im Mai 89, ja. Nein, es war nicht vorbei. Wir sind nämlich nicht nur ausgereist?
Ausgereist.
Vor einem System. Ich muss auch sagen, wir sind auch ausgereist vor einer Gestimmtheit, die viele DDR-Bürger damals hatten und vielleicht auch heute noch hatten, nach dem Motto, kannst du nicht machen, das ist halt so. Wo wir dachten, nee, ein anderes Leben ist möglich. Es ist ja auch nicht so, dass die DDR in dem Sinne eine Diktatur gewesen wäre, wo oben die Politik geherrscht hat und unten ein renitentes Volk da gewesen wäre, wie zum Beispiel in Polen, sondern es gab eine Mitmachergesellschaft. Es gab es im Dritten Reich, die gab es in der DDR, wo sich heute sehr viele Menschen nicht mehr daran erinnern. Und egal, was da für Gründe da ins Feld geführt werden, sicherlich auch sehr viele plausible Gründe, familiäre Gründe etc. Für mich und die Familie war klar, in diesem Kokon wollen wir nicht bleiben.
Sie haben in einem Ihrer Bücher im Sommer 1990 auch darüber geschrieben, über quasi auch den Anstoß aus Polen für dann wiederum die deutsche Wende. Sie haben den Zulauf zu Solidarność, haben Sie als immens beschrieben und eine große Leistung, damals die Revolution, die Revolte an der Werft in Danzig und es dann mit der Wende in der DDR verglichen. Oder auch forterzählt. Können Sie noch mal beschreiben, was...
Ja, es ist natürlich ein historischer Fakt, dass ohne den Mut der polnischen Arbeiter, die den Streik begonnen haben, die im Kommunismus zum ersten Mal eine unabhängige Gewerkschaft gegründet haben, da wurde der erste Baustein aus der Berliner Mauer gelöst. Dann gab es den polnischen Papst mit diesem ungeheuren Charisma und es gab in den USA Präsident Ronald Reagan, der durch das durch das Todrüsten der Sowjetunion dazu beigetragen hat, dass Gorbatschow dann den Rückzug antreten musste. Das heißt, 1989 wäre ohne Polen nicht möglich. Ich erinnere mich aber auch sehr genau, wie ich als Kind dann mitbekommen habe, wie in der DDR von DDR-Bürgern und nicht von Angepassten, sondern auch von den sogenannten Normalos, das, was in Polen stattgefunden hatte, kommentiert wurde. Ich kann mich sehr genau erinnern. Da war die Rede davon, die faulen Polacken sollen endlich mal arbeiten, streiken bis zur Vergasung und anderen auf der Tasche liegen, das können wir auch nicht. Dieselben Sprüche, die ich heute im Osten über die Ukraine höre und über die Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, dass sie eigentlich nur den Reibach machen wollen, dass sie nur kostenlos hier zum Friseur gehen wollen etc., das habe ich als Kind 1981 im O-Ton gehört in Bezug auf Polen. Und ich muss sagen, da ist eine fortdauernde emotionale Kälte gegenüber dem Leid des anderen, ein narzisstisches Quengeln, was sich nur um sich selbst dreht. Und Sie merken es, mein Zorn angesichts dessen ist eigentlich ungebrochen.
Halten Sie tatsächlich diese O-Töne auch für repräsentativ? Denn es ist ja auch eine Erfahrung, das löst eine Emotion aus, die ist für Sie groß, da kommt ein Zorn hoch. Ist es repräsentativ?
Ich glaube schon, dass es repräsentativ ist. Wenn ich diese Passagen im Osten lese, in den neuen Bundesländern, habe ich sehr viele Menschen im Publikum, die interessanterweise aus kirchlichen Kreisen, interessanterweise aus Kreisen, die 1989 dann aktiv waren oder bereits vorher, die sagten, genau so war es, genau so einsam haben wir uns damals auch gefühlt angesichts einer Mehrheitsgesellschaft, die das, was in Polen passiert ist, nicht etwa als Hoffnungsstrahl wahrgenommen hat, sondern als Störung der Routine. Wobei ich natürlich auch schon in der Beantwortung Ihrer Frage auch schon wieder etwas relativieren muss, weil es den Osten ja nicht gab. Es gab ja auch die vielen Menschen, die sich emanzipatorisch und unter großem Risiko in der DDR für Demokratie, für eine Zivilgesellschaft eingesetzt haben. Aber diese Menschen waren natürlich in der Minderheit.
Also Sie sind offenbar unbedingt auf der Seite, die sagt, die Ukraine muss mit allen Mitteln verteidigt werden.
Absolut, weil was die Menschen in der Ukraine wollen, ist ein Leben, wie wir es hier haben. Dass wir hier sitzen, ohne Angst zu haben, dass Raketen uns zerpulvern. Es geht einfach um das Überleben. Und was die Ukraine will, sind keine Gebietserweiterungen auf Kosten dieses riesigen Russlands, das ohnehin das größte Flächenland der Erde ist, sondern ein Leben wie wir. Und die Revolution auf dem Maidan hat begonnen mit Europafahnen. Man muss sich das vorstellen. In diesen kalten Tagen 2013, die Menschen mit Europafahnen in den Händen, die sagen, wir wollen ein normales Leben, wollen nicht in Champagner baden, wir wollen angstfrei sein, wir wollen ohne dieses zombiehafte, postsowjetische, nachkommunistische, wir wollen auch gegen unsere eigenen Oligarchen, auch gegen die Korruptionsstrukturen in der Ukraine, die ja natürlich immer noch da sind, wir wollen die Möglichkeit haben, dagegen zu protestieren, ohne Angst zu haben, in einem Lager zu enden oder beziehungsweise aus einem Hochhaus zu fallen, wie das in Putin-Russland ja Alltag ist.
Es gibt ja dann aber auch noch das Narrativ, dass die Ukraine verteidigt werden muss, unbedingt, um eben auch Europa zu schützen, um auch uns selbst zu schützen. Und da wenden sich dann doch viele ab, und das ist auch relevant jetzt gerade im Wahlkampf, auch für Sachsen-Anhalt. Da wenden sich viele ab, weil sie wahrscheinlich auch noch in Erinnerung haben, diesen Ausspruch von Peter Struck 2002, wir verteidigen unsere Sicherheit auch am Hindukusch, und dann ziehen unsere Soldaten, wann war das, 2021, aus Afghanistan ab und die Taliban übernehmen wieder. Also ein Ich mach da nicht mit. Ich glaube, dass zu diesem Zeitpunkt diese Haltung natürlich nochmal verschärft worden ist, vielleicht sich sogar bis heute durchzieht.
Das ist interessant, wobei man dann aber auch die politischen Gegebenheiten nicht vermischen darf. Die Ukraine ist uns viel näher.
Genau, geografisch anders gelegen.
Wenn die Ukraine fällt, dann sind die baltischen Demokratien als nächstes dran. Man merkt ja schon, wie die Drohnenangriffe starten. Dann sind übrigens wir auch dran. Stichwort Flughafen Leipzig. Und dann kann man natürlich sagen, das ist uns scheißegal. Wenn wir uns davon abwenden, lässt uns das Putin-Regime vielleicht in Ruhe. Aber wir haben es mit einem expansionistischen, auf Kriegswirtschaft abgestellten System zu tun, was nur die Sprache der Abschreckung betrifft. Und Abschreckung meint nicht Kriegsgeilheit, sondern Abschreckung meint, so stark gewappnet zu sein, dass sich ein Angriff auf unsere Lebensform nicht lohnt. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wichtig ist natürlich auch ein Blick auf das gegenwärtige Russland. Wie leben die Menschen dort? Wie ist die Situation? Wie ist die Situation im Gesundheitswesen? Wie ist die Situation von Frauen zum Beispiel? Es ist ja kein Zufall, dass häusliche Gewalt wurde per Gesetz dekriminalisiert, wenige Monate, ehe die Frontalinvasion in der Ukraine stattfand. Das heißt, die Gewaltsamkeit im Inneren, die schon im Häuslichen beginnt, setzt sich dann fort im großen politischen, und all das kann man im Blick haben oder man sollte es im Blick haben, wenn man sich dazu äußert. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt Kinder oder Jugendliche oder junge Männer dort an die Front schickt. Das hat auch niemand in der Ukraine gefordert. Da sagt man, nein, behaltet mal eure Leute für euch. Darum geht es nicht. Da werden auch Pappkameraden aufgestellt. Und sehr viel Populismus ist da auch im Spiel bei diesen Debatten.
Herr Martin, Sie haben zur 35-Jahresfeier der Wende im Schloss Bellevue eine Rede gehalten. Unter anderem vor Frank-Walter Steinmeier. Die ist bei ihm persönlich gar nicht so gut angekommen. Andere Leute haben gesagt, es war eine Sternstunde der Demokratie. Frank-Walter Steinmeier hat nicht geklatscht, der war sogar ziemlich Wut im Brand, weil sie eben seine Politik tatsächlich auch persönlich sehr stark kritisiert haben, weil sie aber auch eben Dinge gesagt haben, wie sie jetzt gerade meinen, ne? Also dass einfach die Loyalität innerhalb der DDR-Bürger eigentlich überhaupt nicht da war. Konnten Sie das eigentlich später dann noch klären mit dem Steinmeier? Haben Sie da noch mal ein Gespräch gehabt, wo Sie irgendwie wieder miteinander sozusagen in Ordnung kam?
Nein, er ist immer noch sauer. Auch im letzten Zeitinterview mit Giovanni De Lorenzo schimpft er da auch nochmal vor sich hin. Aber immer wenn ich das gefragt werde, versuche ich das ein bisschen runter zu dimmen. Es geht nicht um dieses Schriftsteller versus Bundespräsident. Es geht darum, dass ich versucht habe zu beschreiben, wie deutsche Wahrnehmungsfehler gegenüber Russland Putin ermutigt haben, seinen Angriffskrieg zu starten. Ohne Nord Stream wäre Putin nicht ermutigt worden, in die Ukraine einzufallen, weil er gedacht hat, ja gut, mit den Deutschen machen wir Geschäfte, egal was ich tue oder lasse, das geben die Deutschen schon nicht auf. Und Frank-Walter Steinmeier, aber auch die Kanzlerin, aber auch die Gewerkschaften, aber auch die Unternehmen oder aber auch große Teile der deutschen Öffentlichkeit haben das entweder aktiv vorangetrieben beziehungsweise passiv mitgemacht. Und das, was ich in der Rede dann komprimiert habe, ist ja nichts Neues, ist ja nichts Originelles. Das haben Osteuropa-Wissenschaftler, das haben Menschen aus dem Baltikum seit Jahr und Tag versucht, der deutschen Öffentlichkeit beziehungsweise der deutschen Politik zu verklickern. War eine große Ignoranz. Pardon,
das war kurz, das war das Glas.
Ja. Ich habe, wie gesagt, nichts Mutiges getan. Ich habe nichts Originelles geäußert. Dass er dann so ausgeflippt ist, war wahrscheinlich einfach seinem Ego geschuldet, dass er es unziemlich fand, in seinem Schloss von irgendeinem dahergekommenen Schriftsteller auf diese Weise konfrontiert zu werden, obwohl ich ja überhaupt nicht gepöbelt habe.
Nee, aber
in
er hatte sich.
Sächsischen Leutseligkeit durchaus verblieben bin.
Na, er hatte sich wahrscheinlich auch gewünscht, dass sie doch nochmal auf den Mut der friedlichen Revolutionäre 89 zu sprechen kommen.
Ja, auf den bin ich ja auch zu sprechen gekommen. Ja. Aber die Sache ist ja diese. In der Ukraine entscheidet sich, ob 1989 nur ein Momentum war, ein kurzes Atemholen, oder ob 1989, wie es gedacht war und von den Menschen herbeidemonstriert wurde, der Beginn einer zivileren, gewaltfreieren europäischen Realität. Das entscheidet sich, und man kann jetzt nicht nur von einem Thema sprechen und Goldrand Jubiläen ins Rhetorische bringen und von dem, was bohrend ist, schweigen. Das geht einfach nicht.
Lassen Sie uns mit folgender Frage abschließen. Sie beenden das Buch Freiheitsaufgaben mit dem Satz, die Freiheitsaufgaben enden für eure und für unsere Freiheit. Können Sie das jetzt noch mal ein bisschen ausführen?
Das war der Spruch des polnischen Aufstandes in dem 19. Jahrhundert für unsere Freiheit, für die Freiheit Polens, aber auch für die Freiheit der russischen Menschen, die unter dem damaligen Zarenjoch gelitten haben. Das heißt, für unsere Freiheit und für eure bedeutet, Solidarität ist keine Rhetorikfloskel. Das ist etwas ganz Konkretes. Man kann das ja auch auf runterbrechen auf den Alltag. Man selbst ist nicht frei, wenn andere Menschen nicht in Angstfreiheit leben können, und sich dafür einzusetzen. Das muss gar nicht im Geopolitischen sein. Das kann ganz privat beim konkreten Gutes tun beginnen. Ich glaube daran, dass wir als Inseln, die wir sind, miteinander verbunden sind, verbunden sein können. Und das Prinzip ist die Solidarität. Und das muss jetzt gar nichts mit dem Helfersyndrom zu tun haben, sondern einfach auch mit der Freude, gut zu sein. Denn ich glaube, wenn man sich böse Menschen anschaut, wie unglücklich sind sie? Wie tief sind die Sinusmünder? Wie stark ist dieses verhetzte, hetzerische schon im Habitus? Und wie gelassen sind Menschen, die jetzt nicht glauben von sich, die Dauerguten zu sein, die nicht auf dem Protest stehen, darum geht's nicht, aber die versuchen in unserer Zeit auf Erden, die eh schon endlich ist, uns unser Leben nicht noch zusätzlich zu versauen. Und ich glaube, das kann eigentlich jeder leisten.
Marco Martin, hier zu Gast bei MDR Kultur trifft. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich merke, wir könnten uns noch stundenlang in Diskussionen ergeben und so weitermachen. Jetzt ist es leider schon am Ende unserer Zeit.
Ich danke Ihnen für die inspirierenden Fragen. Dankeschön.
MDR Kultur trifft war das in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Julia Hämmerling und jetzt kommende Woche ist Klaus Dörr zu Gast. Klaus Dörr ist der Geschäftsführer der Bühnenhalle Theater Oper Orchester GmbH. Als Kulturinstitution unterstützen ja die Bühnenhalle das Statement der Kultur in Sachsen-Anhalt von Kultur ist Vielfalt und Heimat. Also für Kunstfreiheit, für kulturelle Offenheit. Und das haben sie eben auch mit unterzeichnet. Und am kommenden Wochenende, also 28.8. bis 30.8. ist auch wieder das jährliche Laternenfest in Halle mit großem Kulturspektakel zwischen Ziegelwiese und Peißnitzinsel. Und auch da sind die Bühnenhalle und eben Klaus Dörr mit dabei.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.